Also es fehlt die Verkehrswende. Grünflächen geht nicht ohne Verkehrswende. Und da sind wir leider immer noch eine Autofahrernation. Wo ein Auto steht, kann keine Grünfläche sein. Und das ist quasi ein großer Konflikt, der immer wieder herrscht.
Und wir versuchen natürlich auch, Werte aus unserer Sicht ein bisschen mit vorzugeben und zu formen. Und da gehört halt eben so ein Bürgerpark dazu, der halt eben hier auch den Ansatz hat, einfach den Bürgern zu zeigen, Natur in der Stadt ist kein Konflikt. Natur in der Stadt kann Bereicherung sein.
Aber es kann natürlich auch ein Aufenthaltsort sein, je nachdem, wie das angelegt ist. Kann ich einen Dachgarten machen, der entweder von den Anwohnenden quasi genutzt wird oder eben auch öffentlich nutzbar sein kann. Das sind ja auch tolle Dinge, die da geschehen können. Nennen wir mal Urban Gardening, so ein klassischer Begriff, der jetzt auch noch kommt.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Am Mikrofon ist Michael Diewee. Schön, dass Sie dabei sind. Und das ist heute die letzte Folge der 10. Staffel. Und zu diesem Staffelfinale machen wir gewissermaßen einen Ausflug ins Grüne. Es geht um grüne Rückzugsorte und die Frage, wie Freiflächen und Parks unsere Städte und Quartiere formen können. Und ja, welche neuen Lösungen es auch auf diesem Gebiet gibt. Zu Gast zwei passende Experten aus der Praxis, Diana Moravec und Sascha Ratajski von LA21 Landschaftsarchitektur. Die sind Mitglied im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten. Das Büro ist aktiv in Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, unter anderem für große Wohnprojekte, Kommunen, Kliniken und Bestandshalter. Welchen Stellenwert haben Freiflächen und wie entsteht eigentlich ein grünes Wohnquartier? Darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Diana Moravec und Sascha Ratajski.
Danke für die Einladung, dass wir hier sein können.
Und Sie sind zum Teil angereist aus unterschiedlichen Richtungen, richtig?
Genau, ich vertrete hier quasi das Büro in Nordhausen. Da bin ich die Inhaberin und bin auch aus Nordhausen heute extra angereist und freue mich sehr.
Herzlich willkommen, Herr Ratajski auch.
Ich sitze und komme aus Berlin und hatte einen kürzeren Weg.
Und war trotzdem nach mir da.
Also grüne Rückzugsorte, das ist heute unser Thema, sind ja wichtig in der Stadt. Doch was fällt eigentlich alles unter diesen Begriff Freiflächen? Parks sind da ja sicherlich nur eine Möglichkeit, ne?
Das ist das, was den meisten Leuten dann sofort in den Kopf kommt, die Parkfläche. Das ist die große Fläche, die urbane Erholungsfläche, die wir alle brauchen und wo Berlin tatsächlich im europäischen Vergleich sehr gut aufgestellt ist. Ist ja eine der grünsten Metropolen von Europa.
Kann ich nachher noch was dazu sagen? Habe ich nämlich recherchiert.
Ja, deshalb finde ich Berlin auch so wunderbar. Aber natürlich gehört noch viel mehr dazu. Da gehören die kleinen Gärten dazu, da gehören aber auch das Straßenbegleitgrün dazu, was ja auch wie kleine Parks sind und sein können. Es gehören aber auch Flächen dazu, die vielleicht auch nicht von jedem immer gesehen werden und gesehen werden können. Das sind halt eben auch schöne Dachbegrünungen, ein Thema, was aus meiner Sicht noch viel zu wenig in Berlin vertreten ist. Es zählt aber auch dazu Fassadenbegrünung, was für mich auch ein sehr deutliches Ausbaupotenzial hat.
Also da ist vieles drin und es gibt viele Flächen, die man noch umgestalten kann. Wir sprechen natürlich nicht nur über Berlin, sondern über ganz Deutschland und im Idealfall auch Best-Practice-Beispiele aus der ganzen Welt. Und gucken mal, wo wir da stehen. Erklären Sie mal, warum sind Freiflächen und Parks im urbanen Raum aus ökologischer Sicht so wichtig und auch aus sozialer Sicht? Und was ist für Grünflächen in der Stadt entscheidender, die Qualität oder die Quantität oder vielleicht auch sowas wie die Verteilung im Stadtgebiet?
Also alle Sachen, die Sie angesprochen haben, sind fast gleichwertig zu beachten, also oder zu betrachten. Die ökologischen Sachen sind, man merkt es immer wieder, Klimawandel, jetzt ist heute nicht das perfekte Beispiel dafür, aber in anderen Metropolen, auch in Europa, ist es jetzt sehr heiß. Und das sind eben die Freiflächen, die ja, also vor allen Dingen die, der Grünanteil zu Freiflächen gehören ja auch freie Flächen, Platzflächen, die eigentlich vielleicht versiegelt sind. Aber die Grünflächen sind eben dafür total wichtig, für die Klimaregulation, auch für die Wasserrückhaltung. Das ist immer wieder ein Thema, das auch gerade in Berlin oder in den größeren Städten, da sind die Sammler, die Regenwassersammler voll. Es kommt zu Überflutungsereignissen bei einem Starkregen. Dann braucht man irgendwelche Möglichkeiten, Auch die Luftreinhaltung ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Ist natürlich alles schon wieder ein bisschen besser geworden mit der E-Mobilität und was alles so kommt. Und was man bei Ökologie immer denkt, ist Artenvielfalt und die Biodiversität, wie man es so nennt. Und das kann so eine Stadt natürlich tatsächlich auch im großen Umfang bieten. Das denkt man immer gar nicht, weil es gibt, ich bin immer so eine Zahlen-Fan, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe das extra mal rausgeguckt. Das Berliner Kataster hat nämlich über 400 verschiedene Baumarten. Mhm. Und im Vergleich dazu gibt es in kleineren Kommunen, wie so, wo ich jetzt herkomme, sind es eben eher 100 bis 150. Und heimische Baum- und Straucharten gibt es tatsächlich nur 90. Und wenn man das mal sieht, ist das natürlich eine große Chance auch, dass man verschiedene Bäume oder auch Straucharten und Grünflächen im Allgemeinen eben anbieten kann und eben dann auch den Tieren da eine Rückzugsmöglichkeit bietet. Mhm. Genau, Lärmschutz ist auch immer noch ein Thema. Da sind wir auch wieder bei Fassadenbegrünung oder solchen ähnlichen Sachen. Das sind so die ökologischen Dinge, die man hat. Und wo es schön grün ist, da halte ich mich gern auf. Da kommt ein Gemeinschaftsgefühl auf. Werden die Stadtteile attraktiver. Da möchte ich vielleicht gern wohnen. Da kommt es auch zu einer Durchmischung von Generationen. Und dann, das ist dann quasi der soziale Aspekt, der dann auch immer gleich wieder zum Tragen kommt. Also das eine bedingt so das andere. Und da sprechen wir eben vor allen Dingen auch von der Qualität der Anlagen. Also es geht jetzt hier nicht darum, auf Masse zu setzen und ist auch gut für Schatten und alle möglichen Dinge, aber es geht eben auch um die Qualität, um das, dass man es schön nutzen kann. Und deswegen Barrierefreiheit ist auch immer ein großes Thema. Also soll für jeden nutzbar sein, inklusive Dinge, auch der Pflegezustand. Also auch das ist ja da vielleicht nochmal so ein Hinweis. Es reicht nicht, dass ich es anlege, es muss auch über Jahre noch schön aussehen. Das ist so die Qualität. Genau, und bei der Verteilung, komme ich wieder mit meinen Zahlen, gibt es die berühmte 3-30-300-Regel.
3-30-300?
Gehört?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber wir erklären es auch dann in den Shownotes, darf ich jetzt genau. schon mal spoilern, was auch immer es ist.
Es ist ganz einfach, eigentlich sollte jeder von seinem Zuhause oder seinem Arbeitsplatz mindestens 3 Bäume sehen können, das ist die 3. Und dann gibt's die 30, nämlich jedes Quartier soll mindestens 30% Baumkronenbedeckung haben für den Schatten. Und die 300-Regel sollte, dass jeder maximal 300 Meter entfernt von einer öffentlich zugänglichen Grünfläche wohnen sollte. Und dann kann mal jeder bei sich überlegen, ob das funktioniert. 30, 300.
Ich gucke jetzt gerade hier aus unserem Podcast-Studio raus. Also wenn man niedrigen Kirschlorbeer als Baum durchgehen lässt, dann haut das hin. Aber ist
da
nicht
sind wir mit der
so.
Biodiversität auch nicht ganz so gut.
Okay. Aber wer stellt, das ist ja ganz spannend, 330, 300, wer stellt so eine Regel auf? Ist das eine Empfehlung oder ist das Wissenschaft, dass man feststellt, das sind Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Quartiere lebenswert sind?
Das ist häufig so Stadtplanung, also es entwickelt sich, dass man eben auch merkt, was die Bewohner, also wo schwierige Quartiere quasi entstehen, also wo der Zusammenhalt schlecht ist oder man sich auch nicht gern draußen aufhält. Wer es jetzt genau erfunden hat, sage ich jetzt mal, das können Sie ja in den Shownotes nochmal nachgucken, so weit habe ich nicht recherchiert, aber das wird so eine städteplanerische Grundregel sein, die sich über die Jahre dann auch entwickelt hat.
330, 300 merken wir uns auf jeden Fall. Nun ist es ja so, dass Städte sich umbauen müssen, weil dieses 330, 300 ja gar nicht überall gegeben ist. Und Sie haben es auch angesprochen, die Städte werden heißer. Es gibt Hitzeaktionspläne. Auf der ganzen Welt machen sich Städte auf, um klimaresilient zu werden. Wo sehen Sie Deutschland da? Sind wir da besonders aktiv?
Besonders aktiv vielleicht nicht. Es gibt so Vorzeigestädte. Es wäre zum Beispiel Freiburg, die haben sich das so sehr auf die Fahnen geschrieben, dass sie sich da gut entwickeln wollen. Und es gibt Städte, bei denen ist das schon sehr gut. So eher in der Region, man erwartet es nicht, deswegen komme ich nochmal dazu. Leipzig tatsächlich hat einen grünen Anteil. Also es gibt da so gewisse Dinge, die auch empfohlen werden vom Umweltbundesamt. Das sagt, 15 bis 20 Quadratmeter öffentliches Grün sollte die Stadt pro Bewohner quasi haben. Mhm. Als gut gelten aber 30. Mhm. Und Leipzig hat 42.
Also
schon mal sehr gut. Hannover, München und Berlin sind auch ganz gut. Berlin hat es tatsächlich auch fast geschafft mit 27 bis 30. Jetzt ist es natürlich eine Sondersituation als Hauptstadt und der Druck des Zuzugs und die viele Menschen- und Nutzungssachen, die sich überlappen, sind natürlich da auch noch mal mehr. Aber tatsächlich nicht ganz schlecht. Ist natürlich noch Potenzial. Und es gibt auch Städte, bei denen es nicht so gut klappt. Die zähle ich jetzt nicht auf, die wollen wir jetzt nicht vorführen.
Die packen wir in keine Rangliste. Aber wenn man sich diesen Stadtumbau anschaut, dann dann guckt man für die Best-Practice-Beispiele doch eher ins Ausland.
Richtig.
Also wenn wir uns anschauen, Paris, ein richtig großer Wurf, 170.000 neue Bäume werden die Pflanzen, Champs-Élysées werden, da werden ein paar Autostreifen weggemacht, da wird ein richtiger Wald angelegt. In Wien auch, ein großer Hitzeaktionsplan möchte 17.000, also Wien möchte auch viele neue Bäume pflanzen, investiert 100 Millionen. Also irgendwie alle sehr aktiv, aber man hat nicht das Gefühl, dass in Deutschland so viel passiert. Fragezeichen.
Sehe ich ähnlich.
Gut.
Also Punkt. Es fehlt die Verkehrswende. Grünflächen geht nicht ohne Verkehrswende. Und da sind wir leider immer noch eine Autofahrernation. Mhm. Wo ein Auto steht, kann keine Grünfläche sein. Und das ist quasi ein großer Konflikt, der immer wieder herrscht. Vorgemacht, wo man es schon gut sehen kann. Paris hat sich sehr gute Ziele, also wahnsinnige Ziele gesetzt und geht auch schnell voran. Wo man sich es gut angucken kann, ist Kopenhagen. Mhm. Das ist seit Jahren quasi schon Vorreiter und die wollen bis 2030 klimaneutral werden und die werden das auch nur deswegen schaffen, weil sie quasi so radfahrfreundlich sind, dass man und öffentliche Verkehrsmittel, dass man nicht das Gefühl hat, man braucht ein Auto unbedingt. Ja, hm. Und das sind eben quasi die Dinge, die da ganz wichtig sind.
Also es tut sich was und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wenn Parks angelegt werden, was macht eigentlich einen gelungenen Park aus? Wie sollte der im besten Fall ausgestattet sein? Wir haben schon gehört, also Kirschlorbeer ist es nicht, aber wie sieht sowas aus, wenn Sie wirklich an ein Projekt neu rangehen? Wie ist ein zukunftsfähiger, biodiverser, dem Klimawandel oder der Klimaresilienz zuträglicher Park zu gestalten heute? Herr Ratajski.
Im Prinzip haben Sie mit Ihrer Frage ja schon quasi fast alles ausgesagt. Also alles, was zu beachten ist und was zu sagen wäre dazu. Was für mich wichtig ist, ist neben der Biodiversität und neben der Klimafunktion, die unbestritten wahnsinnig wichtig sind, ist für mich aber ganz, ganz wichtig die Aufenthaltsqualität. Und da gucke ich ganz gerne auch ins Ausland. Und jetzt haben wir bei den Best-Praxis-Beispielen viel ins westeuropäische Ausland geguckt. Tatsächlich hat Osteuropa da auch viel zu bieten. Wir unter anderem machen ja auch viele Projekte in Rumänien tatsächlich. Hm. Und ich lerne dort wahnsinnig viel von denen, weil die einfach auf Aufenthaltsqualität in den Grünflächen ein ganz anderes Augenmerk haben, weil denen ihr Leben viel mehr draußen stattfindet als bei den Deutschen. Hm. Also da bin ich immer fasziniert, wie viel Platzflächen und Sitzflächen die in Parkanlagen haben. Da haben wir vielleicht 40% davon. Hm. Und ich genieße das, wenn ich dort unterwegs bin, wenn ich die Parkanlagen sehe und versuche, das hier in unsere Projekte nach Deutschland mitzubringen, weil das Leben, was dort stattfindet, finde ich beneidenswert.
Also es hat damit zu tun, dass man draußen einen Teil des Lebens verbringt und auch eine andere Sensibilität dafür irgendwie mitbringt.
Man bekommt die Sensibilität dafür auch ganz anders. Wenn einfach das Angebot viel größer, viel besser ist, bin ich mir sicher, dass das hier auch gelingen könnte. Was jetzt mal nochmal auf Berlin reflektiert, mir auffällt in den Parkanlagen, ist deutlich zu wenig Umgang mit dem Thema Müll. Mhm. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal aufgefallen. Es gibt zu wenig Flächen, wo man auch was ablegen kann. Und deswegen sieht es dann teilweise halt auch schlecht aus. Das ist ja auch das, was die Frau Moravec vorhin gesagt hat. Flächen dürfen halt nicht nur errichtet werden, Flächen müssen auch betrieben werden. Und da gehört das halt mit dazu.
Aber woran liegt es da? Ist zu wenig Budget da oder wird das Budget falsch verteilt? Oder sind da, sagen wir mal, Bezirke zuständig, wo es nicht gebündelt genug funktioniert? Oder?
Ich kann nur aus der Kleinstadt sprechen. Bei uns ist das Problem, da wo der Mülleimer steht, da laden Leute ihren Müll auch ab. Also das ist jetzt nicht der, den ich quasi dort produziere, sondern den die kommen und bringen ihren Müll noch mit. Mhm. Und da haben wir auch schon oft mit der Kommune quasi gesprochen, die gesagt haben, je mehr Mülleimer wir hinstellen, umso größer wird das Müllproblem. Sehe ich erstmal zweigeteilt, ist jetzt nicht immer so sicherlich, aber kommt also in kleineren Städten auf jeden Fall vor, dass die Leute das dann einfach ausnutzen und ihren privaten Müll, warum auch immer. Also sie haben ja zu Hause sicherlich auch alle die Möglichkeit, alles loszuwerden, dort abladen. Hm. Und es ist eben auch, ich glaube, manchmal auch ein bisschen ein Personalproblem tatsächlich. Also das sehe ich auch immer wieder. Wir haben auch so ein Bürgertelefon quasi in Nordhausen, wo man dann melden kann, wo jetzt Müll liegt. Hm. Und dann meldet man sich dort und dann, ich kenne ja die Menschen auch von der Stadt und dann sagen die, ja, gestern Nachmittag sind wir lang gefahren. Und heute Morgen liegt es schon wieder da. Wir können jetzt nicht alle 3 Minuten dort lang fahren. So viele Personal haben sie eben dann auch nicht.
Also irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen, Herr Ratajski.
Ich glaube, das kann man noch auf was Grundlegenderes runterbrechen. Das liegt ganz einfach daran, dass solche Projekte nach wie vor noch nicht besonders ganzheitlich betrachtet werden. Und da rede ich davon, wir haben sehr starke Budgetzuständigkeiten. Und die Budgetzuständigkeit ist in erster Linie momentan in der deutschen Kultur die Planung und die Errichtung. Es wird ganz, ganz wenig, ganz, ganz selten von Anfang an schon in der Planung und auch in der Errichtung weitergedacht in den Betrieb bis hin sogar zum Rückbau. Weil irgendwo hat eine Fläche auch ihr Ende, genauso wie ein Gebäude irgendwann ihr Ende hat. Und dieses Ganzheitliche, das fehlt bei uns noch deutlich. Und da muss man aber sagen, da gibt es ja die Bundesstiftung Baukultur, die da sehr viel in der Richtung machen, sehr viel sich engagieren und auch sehr viel Bildung in dieser Richtung unternehmen, sowohl in die Betreiberseite als in die Errichterseite und auch in die Behördenseite. Und ich glaube, dass wir da auf einem Weg sind, aber noch lange nicht da, wo wir hin müssen.
Und wir müssen die Bürger mehr mitnehmen.
Ja.
Das ist, gehört für mich ganzheitlich auch zu den Sozialen wieder dazu. Also wenn eine Bürgerbeteiligung bei einer Errichtung eines Parks stattfindet, dann identifiziere ich mich damit auch viel mehr. Und dann bin ich auch mehr dafür zuständig, oder fühle ich mich zuständig, da auch für Ordnung in Anführungsstrichen zu sorgen. Also auch mal zu gucken, wie das dann so ist und mal aufzupassen, dass wenn ich aber quasi nur was hingesetzt bekomme, mit dem ich mich nicht identifiziere, was vielleicht auch gar nicht so ganz genau passt zu dem, was ich haben wollte oder was dort fehlt, dann ist natürlich die Akzeptanz auch eine ganz andere.
Finde ich einen interessanten Aspekt. Das heißt, Landschaftsarchitektur beginnt nicht damit, dass ich sage, welche Pflanzen pflanze ich wo und wie soll das aussehen, sondern erstmal bei einer Art Bestandsanalyse, bei einer Problemanalyse und damit, dass man die Leute vor Ort fragt, was hättet ihr gern?
Genau, das wäre gut, wenn das so wäre, wenn das auch, es geht ja auch immer ums Geld. Also wir machen natürlich eine Bestandsaufnahme, aber so eine Bürgerbeteiligung, eine richtig gut durchgeführte, da gibt's Experten quasi schon für. Das kann man jetzt nicht aus dem Stegreif. Da muss man ja schon auch wissen, wie man das macht, damit man alle erreicht oder die erreicht werden möchten, sage ich jetzt mal. Und das muss noch mehr in den Fokus rücken. Wir planen ja auch viele Spielplätze. Da ist das schon häufiger so, dass es Kinderbeteiligungen gibt. Mhm. Das wird dann gefordert auch von den Kommunen, dass die Kinder beteiligt werden. Aber auch da ist es, man sollte auch keine Begehrlichkeiten wecken. Gebe ich jetzt einem Kind ein Blatt und sage, schreib mal mir mal deinen Spielplatz auf, dann kommt immer, also ich kann Ihnen sagen, was da kommt. Es kommt immer ein Trampolin, es kommt immer irgendwas mit Wasser und es kommt womöglich auch Wasserrutschen oder wie auch immer. Und da muss man eben auch sehen, ist das möglich? Wie lenke ich das jetzt? Also, dass ich was vorbereite.
Und warum bauen Sie nicht mehr Trampoline und mehr Wasserrutschen? Das wäre so einfach.
Genau, es wäre so einfach, wenn es denn betrieben werden würde und wenn es in allen Sachen gut klappen würde. Also quasi auch unfalltechnisch und Wasser hat immer was mit Hygiene zu tun, solche Dinge. Und Budget, natürlich reden wir auch über Budget.
Also es macht Sinn, tatsächlich Bürgerbeteiligung durchzuführen und dann auch im Zweifelsfall die Kinder zu fragen. Aber die malen dann Bilder und die stimmen ja nicht in der App ab oder in irgendeinem Online-Formular.
Das ist ein begleitetes Verfahren. Also man fragt die Kinder am Anfang, gibt es eine Moderation und dann erzählen die erstmal. Sollten auch, wenn das jetzt eine Schule in der Nähe ist, kann man die dann abfragen. Man kann auch in Jugendtreffs oder solchen Dingen das abfragen und erstmal die sammeln, aber das ist dann nur der erste Schritt und dann quasi selbst was draus entwickeln und die Vorschläge zurückspiegeln und dann können die aus den von uns, von den Experten quasi ausgewählten Dingen wieder nochmal was Neues auswählen oder sich das wird dann immer mehr verdichtet. Also es heißt jetzt nicht, die meinen ein Bild, das können die kleineren Kinder auch tun, sammelt man, aber dann muss man auch nochmal selber tätig werden. Dafür sind wir die Experten und dafür sind wir da.
Und dann wird daraus irgendetwas Baubares und
Planbares
und Bewirtschaftbares. Welche Rolle spielen multifunktionale Elemente? Es gibt ja diesen Begriff der Multikodierung auch bei Flächen. Also Grünflächen müssen heute möglichst vieles können, Regenwasser aufnehmen. Sie sollen Spielbereiche sein. Sie sind womöglich Durchfahrtswege für Feuerwehr. Sie sind Aufenthaltsqualitäten. Wie kompliziert wird's?
Das kann durchaus kompliziert sein, aber die gute Planung beinhaltet eben genau das und nimmt, erstens hat man wieder, wir nehmen alle mit und wenn man jetzt mal so an die Regenwasserversickerung zum Beispiel denkt, wenn man jetzt eine Spielfläche hat, die ein bisschen niedriger liegt, dann ist das gleichzeitig meine Überflutungsfläche, wenn es stark regnet. Das sind jetzt Dinge, die man als Bürger vielleicht gar nicht so im Blick hat. Also da muss ich jetzt nicht einen extra Teich bauen oder eine Regenrückhaltemöglichkeit. Das ist dann eben automatisch mit inkludiert. Oder ich habe Muldenbereiche, wo das Wasser sich anstauen kann, die aber auch im trockenen Zustand eben interessant für Kinder sind. Also man denkt beim Spiel jetzt immer an ein Spielgerät, aber das ist nicht das, was Kinder wirklich unbedingt brauchen. Also die wollen grüne Rückzugsorte, die wollen einfach sich frei bewegen können ohne Gefahr. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, an die Barrierefreiheit denken. Das gehört auch zur multifunktionalen Fläche dazu. Auch an alle Generationen. Und dann Feuerwehr, man muss die Möglichkeit haben, durchzufahren, aber die fährt er ja nun hoffentlich nicht ständig durch. Also man muss einen Weg haben, der ja aber auch in anderen Zeiten zum Spielen, Aufenthalt und was auch immer genutzt werden kann. Also das, diese Überlagerung, da neigen wir immer dazu, das nebeneinander zu legen, aber das muss eher übereinander gelegt werden, weil der Nutzungsdruck so hoch ist und die Ansprüche eben sich auf kleinen Flächen, gerade den größeren Städten, eben auch vereinen, sage ich jetzt mal.
Aber es sind ja Zielkonflikte. Also Grünflächen und Freiflächen brauchen Platz. Gleichzeitig ist Boden in der Stadt knapp und teuer. Wie geht man mit diesen Zielkonflikten auch um? Da, wo ein Auto parkt, kann keine Grünfläche sein.
Dann gibt es noch Dächer und Fassaden, an die man denken muss, die man für solche Sachen nutzen kann und die eben nicht nur einfach, also klassische Dachbegrünung, die man sich so vorstellt, das ist so ein Funktionsgebäude, da mache ich so ein bisschen extensive Dachbegrünung drauf, da wächst da so ein bisschen Sedum und das ist so alles so ganz flach. Das ist ja der eine Teil, der einfach für die Regenwasserrückhaltung auch total wichtig ist. Da sammelt sich das Wasser erstmal, bevor es einfach nur vom Dach runterläuft und dann in die Kanalisation. Aber es kann natürlich auch ein Aufenthaltsort sein, je nachdem, wie das angelegt ist. Kann ich einen Dachgarten machen, der entweder von den Anwohnenden quasi genutzt wird oder eben auch öffentlich nutzbar sein kann. Das sind ja auch tolle Dinge, die da geschehen können. Nennen wir mal Urban Gardening, so ein klassischer Begriff, der jetzt auch noch kommt. Ne? Also oder in größeren Städten überwiegend schon gelebt wird, dass man Obst und Gemüse auf Dächern anbaut. Also solche landwirtschaftliche Flächen nenne ich es jetzt im Groben. Das sind ja auch, brauchen Platz, aber die kann ich auch in der Stadt bieten. Klassisches Beispiel, was wenig Platz braucht und was häufig schon vorkommt, sind die Honigproduktion in Städten. Also das kennt ja
Honigproduktion.
Genau. Also das heißt, es gibt ganz viele, ich habe es den Tag erst gehört, Stephansdom in Wien, da gibt es über dem Portal Bienenvölker, die wurden extra angesiedelt und die produzieren dort Honig. Die fliegen quasi in die umliegenden Innenhöfe, dort stehen Bäume und es ist jetzt nur eine kleine, ganz niedliche, sage ich jetzt fast, Überlagerung und Nutzung, aber es kann gut funktionieren und das ist der eine Teil. Und ja, also Fassadenbegrünung ist auch der Klassiker, der da noch zu, also die Fassade ist eher mal da, die Dächer sind da, also dann kann man es doch auch nutzen für Grün.
Oder die clevere Überlagerung von Funktionen, und da finde ich, ist auch der Los Angeles Platz, der ja bei Ihnen um die Ecke ist, auch ein sehr schönes Beispiel. Man hätte ja den Platz einfach nur als Garage bauen können, als Parkhaus. Man hat sich aber entschieden, da eine Tiefgarage reinzusetzen, die mit einer halb erhöhten Parkanlage oben drauf ist. Das finde ich ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie man einfach so eine urbane Stadtqualität erhalten kann, ohne die Mobilität einzuschränken. Also und das ist ja auch schon ein Beispiel, was auch schon ein paar Tage älter ist. Also das geht.
Ich hätte geschätzt, dass er aus den 70er Jahren irgendwann ist. Also Los Angeles Platz in Berlin. Kann man sich auch bei Google Maps angucken. Ob der heute noch so schön ist, ob man ihn noch so bauen würde, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber die Überlagerung, die Überlagerung, der Grundgedanke, der dahinter steckt. Und das, da gibt es viele schöne andere Projekte auch. Also auch, wo Bürohäuser quasi gleichzeitig zum Beispiel ein Lärmschutzwall zu einer größeren Straße sind. Weil einfach die Funktion des Büros nicht so schallgeschützt sein muss wie das Wohnen und das Bürohaus quasi unter einem grünen Wall verschwunden ist. Und trotzdem hat man dann als Bürobenutzer dann auch eine spannende Aussicht, wenn man auch ein bisschen Action draußen sieht und alles, was dahinter ist, ist grün und geschützt. Also man kann mit ein bisschen Nachdenken clevere Lösungen da durchaus generieren.
Und wenn wir jetzt über die Dächer, die begrünten Dächer sprechen, dann ist ja aber trotzdem die Realität, dass es meistens die extensive Dachbegrünung gibt. Also Sie sagten ein bisschen Split, ein bisschen Sedum oder in irgendeiner Form eine Begrünung. Aber diese richtig opulenten Dachgärten mit großen Pflanzen, mit vielen Pflanzen, mit begehbaren Flächen, mit Urban Gardening, sind ja doch eher die Ausnahme. Also da ist man schon überrascht, wenn sowas auf einem Bürogebäude drauf ist, Herr Ratajski. Woran liegt das? Sind das Kosten, die man nicht in die Hand nehmen will, oder sind es auch Vorbehalte von Dachbegrünung, von Fassadenbegrünung?
Das ist eine Mischung aus beiden. Der größte Faktor ist natürlich der Kostenfaktor. Da haben wir wieder diese Trennung, die ich vorhin gesagt habe, zwischen Errichtung und Nutzung. Derjenige, der für die Errichtung zuständig ist, versucht, sein Budget zu optimieren. Da ist natürlich eine intensive Dachnutzung dann nicht so toll. Für den, der es betreiben muss, ist natürlich das ein absoluter Mehrwert. Also eine Immobilie steigt ja auch im Wert, wenn das so genutzt werden kann. Mhm. Und gesamtökologisch und gesamtqualitätsmäßig betrachtet für so eine Stadt, finde ich unbedingt notwendig. Da sind wir tatsächlich noch viel zu schwach aufgebaut und da muss wahnsinnig viel noch passieren.
Bräuchte es für solche Sachen auch ein anderes Förderwesen, dass sowas vielleicht zugleich als Dämmung anerkannt wird, dass es da Sonderfördertöpfe gibt, wenn jemand sagt, ich mache eine wirklich intensive Dachbegrünung?
Da sind wir wieder beim Föderalismus, was ja auch noch ein großes Problem ist. Also gibt natürlich bundesweite Förderprogramme für Klimaanpassungsmaßnahmen in allen Dingen. Aber gerade was so die Dachbegrünung betrifft oder auch Photovoltaik auf Dächern, das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, aber es geht ja oftmals auch miteinander einher. Da gibt es dann wieder in der Kommune, die regelt es so und die andere Kommune regelt es so. Da gibt es wieder die Fördermöglichkeiten und hier dort. Da muss man als Bauträger oder auch erstmal durchsteigen. Was gibt es jetzt tatsächlich? Gibt es natürlich auch Beratungsmöglichkeiten? Das ist wichtig. Und so ein Dach wirkt sich ja auch auf das Gebäude, die Kosten des Gebäudes an sich aus. Es muss die Tragklasse eine ganz andere sein. Also das sind auch Dinge, die da mit reinspielen. Und halte ich für wichtig, ist aber immer noch total kompliziert. Und das zu vereinheitlichen und einfacher zu machen, ist auch für die Planer, wäre auch für die Planer total wichtig, dass man eben auf so ein Bundesprogramm zurückgreift und sagt, also wir wissen jetzt, Fassadenbegrünung wird in dem Programm gefördert und das, die Dachbegrünung in dem. Das wäre total wichtig, wenn das so einfach kommuniziert wäre. Kommunikation ist da eben auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor.
Ich glaube trotzdem, dass wir uns nicht auf Förderung verlassen sollten. Das ist wieder dieser Gedanke des Errichtens, um da den Druck wegzunehmen. Ich glaube, da braucht es einfach einen Wertewandel in der Gesellschaft und die Erkenntnis beim Betreiber, dass es nach hinten raus auch ein wirtschaftlicher Vorteil ist.
Also es ist vieles möglich, gerade wenn man an Dachgärten denkt, an Fassadenbegrünung. Aber die Realität ist ja, dass bei den allermeisten Dachbegrünungen hat man diese extensive Dachbegrünung drauf, einen Split mit Sedum und kleinen, niedrigen Gewächsen, Gräsern. Diese richtig großen, opulenten Dachgärten, intensive Dachbegrünung mit Büschen, mit Bäumen, mit Urban Gardening, was Sie angesprochen hatten, sind ja eher die Ausnahme. Nach Ihrer Erfahrung, woran liegt das? Liegt es an den Kosten? Fehlt da vielleicht auch die Förderung, die Förderlandschaft, um solche Anreize zu geben, das zu bauen?
Es ist immer ein Kostenthema, weil das Budget immer ganz vorne steht mit, vor allem in der Errichtungsphase. Und das ist auch das, was ich ja vorhin angedeutet habe, dass die Verknüpfung zwischen Errichtung und Betreiben noch nicht so stark da ist, weil ich glaube, ein Betreiber, der das nach hinten raus betrachtet, da auch einen anderen Wert drinne sieht in so einer sehr schönen Dachlandschaft.
Erklären Sie es mal.
Ganz simpel ausgedrückt, dass man solche Flächen natürlich auch ganz anders vermieten kann, anders vermarkten kann, anders verkaufen kann. Das hat einfach eine andere Wertigkeit. Wenn man, sage ich mal, über den eigentlichen Dächern der Stadt sitzt und trotzdem noch seinen eigenen Garten vor sich hat. Und nicht nur, in Anführungsstrichen, auf eine Sedumlandschaft schaut. Die im Sommer ja auch mal sehr, wie soll ich sagen, trocken durchaus sehen kann.
Weil sie eben nicht bewässert wird. Es gibt dort keine Pflege, es kommt kein Gärtner.
Die sind ja dafür vorgesehen. Also so eine Pflanzung hält das ja auch aus. Die stirbt ja nicht durch die Trockenheit. Sie geht einfach nur in den Ruhemodus rein und wird ja dann auch wieder grün, wenn es entsprechend dann wieder geregnet hat. Das ist nicht das Problem. Ich denke einfach nur, dass da wirklich der noch ein bisschen Wertewandel fehlt, einfach auch, um zu erkennen, dass wir halt eben auch das als Nutzungsebene betrachten können. Warum muss ich immer raus in einen Park gehen, wenn ich doch eigentlich auch die Möglichkeit habe, den Park vielleicht direkt vor meiner Nase zu haben.
Also viel Potenzial, sprechen wir mal über Quartiersentwicklung, bei der man ja quasi ab der ersten Planung alles richtig machen kann. Landschaftsarchitektur ist da ein wichtiger Bestandteil. Welche Elemente sind dabei in den Handlungsfeldern Freiflächen, Mobilität und Soziales typischerweise wichtig? Sie hatten schon gesagt, es hat irgendwie auch mit Verkehrsplanung zu tun.
Genau, also Mobilität ist, haben Sie ja schon angesprochen, ein wichtiges Thema. Und da gibt es eben verschiedene Nutzergruppen. Und an die muss man versuchen, an alle zu denken. Nicht jeder Platz oder jede Freifläche muss ja für alle da sein. Das muss man auch immer wieder sehen. Also wir können jetzt nie alle bedienen. Das kann auch nicht der Anspruch sein. Aber man muss eben alle miteinander erstmal bedenken und rausfinden, wer es notwendig ist. Sind es jetzt eher die Fußgänger und die Radfahrer, die ja auch nicht immer gut miteinander können, das muss man auch mal so sagen, ist ja nicht immer die gleiche Nutzergruppe, oder sind es die Verkehrsflächen zum Fahren und Parken, die ja aber auch in Teilen begrünt sein können, also da geht es auch um Oberflächengestaltung, also das muss, kann ja auch ein, wie man es so schön nennt, so ein Ökopflaster sein, wo das Wasser auch versickern kann, wo vielleicht auch mal ein Grünanteil mit dabei ist. Das sind so die Dinge. Man braucht aber auch Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder. Also das ist so ein Punkt, der halt häufig auch nicht mitbedacht wird. Das fehlt dann an Fahrradabstellmöglichkeiten, wo ich mein Fahrrad sicher abschließen kann. Und da reden wir auch mal über Fahrradparkgaragen. Also auch wieder Beispiel Kopenhagen, da gibt es richtige Parkhäuser für Fahrräder, wo ich dann eben mein Fahrrad reinfahre, wo das sicher steht, wo es wettergeschützt steht. Dann bin ich auch eher bereit, das zu benutzen, als wenn ich nicht mehr weiß, ob es noch da steht, wenn ich nachmittags aus dem Büro komme. Also das sind alles so eine Dinge, an die man auch denken muss. Und dann kann die Wegeführung ja dann auch so angepasst werden, dass sie im Schatten ist. Dann haben wir gleichzeitig wieder die Nutzung als begrüntes Element. Also da sind wir dann wieder bei den eigentlichen Freiflächen. Es muss sich, kann sich ja ineinander, kann ineinander übergehen und kann auch mal zu anderen Zeiten genutzt werden für andere Dinge. Also es muss jetzt so eine Sportfläche, ist häufig ja auch so, dann ist die quasi abgeschlossen. Das wäre dann irgendwie auch doof. Ja? Also man könnte dann quasi da auch andere Nutzungen noch mit reinbringen. Und auch so Naturerfahrungsräume. Also ich schütze nur, was ich kenne. Das ist ja auch so ein klassisches Thema. Also wenn ich jetzt noch nie eine Blumenwiese gesehen habe, wo Bienen drauf rumfliegen oder irgendwelche Vögel nisten können in Gesträuch, sage ich jetzt mal, dann kann ich die auch nicht schützen, weil ich gar nicht weiß, wofür mache ich das jetzt überhaupt. Also das sind auch Sachen, die da die ökologische Funktion mit der Bildung, mit der Nutzung wieder verweben, sage ich jetzt mal. Also das sind so Dinge, die, genau, Aufenthaltsqualität hast du schon gesagt, da reden wir auch über, ich habe es immer wieder angesprochen, Barrierefreiheit, da reden wir aber eben auch über Sitzmöglichkeiten. Zur Barrierefreiheit gehört eben nicht nur der klassische, es gibt keine Barriere, wenn ich mit dem Rollstuhl irgendwo komme oder ich habe ein gutes Leitsystem, wenn ich jetzt sehbehindert bin, sondern ich brauche auch Sitzmöglichkeiten für diejenigen, die vielleicht einfach die lange Strecke nicht mehr laufen können. Die sollten möglichst beschattet sein. Da gibt's eben Dinge, an die man denken muss, aber die man im Berufsalltag ja auch lernt. Also wir lernen da ja auch immer mit und wissen solche Dinge.
Also faszinierend, über all das machen sich Landschaftsarchitektinnen und Architekten Gedanken. Das zählt alles da rein in die genau. Freiflächen.
Spannender Beruf.
Machen wir gerne Werbung dafür. Es gibt wahrscheinlich einen Bundesverband, wo es auch Infos gibt zu der Ausbildung. Sagen Sie mir eines, diese früher angelegten, sehr ornamentalen Parks und Gärten, die sehr aufgeräumt waren, da sieht man ja auch, in allen Städten werden die so Stück für Stück umgebaut. Es wird naturbelassen, es wird ein bisschen wilder. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es eher künftig wilde Wiese gibt und nicht mehr den Kreisverkehr mit gepflanzten Rosen?
Ich würde es schön finden. Das hat zwei Effekte. Es ist einfach der Ausgleich für das, was verloren geht durch Versiegelung und alle anderen Dinge. Aber es hat auch den Effekt, und da sind wir wieder bei den Kosten, das ist natürlich auch günstiger. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen so eine Schmuckpflanzung am Laufen halten oder immer wieder, es muss immer wieder nachgepflanzt werden, da sind Kosten damit verbunden, die man bei einer sinnvoll und gut geplanten Pflanzfläche, wir reden jetzt mal nur über die Grünflächen, sage ich jetzt mal, dann nicht halt. Also wenn ich die Pflanzen ordentlich auswähle, passen zum Standort und noch auf alle möglichen anderen Dinge achte, dann ist der Pflegeaufwand viel geringer. Und wenn ich dann auch noch Sachen wild wachsen lasse, sage ich jetzt mal, was auf den ersten Blick wild wirkt, und aber auch den Bürgern erkläre, warum das so aussieht, weil das ist auch wieder so ein wichtiges Problem. Die finden dann, das ist unordentlich. Also da muss man einfach sagen, nein, das ist so gewollt. Dann habe ich auch gleich noch den Effekt, wie gesagt, ökologisch und Kosten, Nutzen, Ökologie, das kommt dann alles quasi so ein bisschen ineinander. Aber die Aufklärung ist eben ganz wichtig. Aber ich denke, da ist auch der, sind auch die, also da hat man sich nicht nur dran gewöhnt, also das Bewusstsein ist jetzt auch tatsächlich noch mehr da, finde ich. Hm. Vielleicht gucke ich da auch durch meine rosa-rote oder grüne Brille quasi.
Aber ich sag mal, Sie haben zum Beispiel einen Bürgerpark in Meißen gemacht, das haben wir auf Ihrer Webseite gesehen. Das ist nicht klassisch angelegt, sondern das ist ein bisschen naturbelassen. Da sind auch mal umgefallene Baumstämme, da sind wilde Wiesen. Aber man muss es erklären, dass es eben nicht ein Unfall ist, dass der Baum umgefallen ist, sondern Teil des Konzepts.
Also ich denke erstens, dass alles seine Berechtigung hat, also sowohl wie der Bürgerpark in Meißen, der halt eben eher in diesen ökologischen Aspekt reingeht, als auch ganz klar gestaltete und strukturierte Parkanlagen. Ich glaube, für alles gibt es den richtigen Platz, es gibt die notwendige Nutzung, es kommt auf die richtige Kommunikation an und man darf halt auch nicht vergessen, Landschaftsarchitektur, Freiflächengestaltung ist genauso wie Architektur auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Wir spiegeln das, was eigentlich gerade an Werten gesehen und gegeben wird. Und wir versuchen natürlich auch, Werte aus unserer Sicht ein bisschen mit vorzugeben und zu formen. Und da gehört halt eben so ein Bürgerpark dazu, der halt eben hier auch den Ansatz hat, einfach den Bürgern zu zeigen, Natur in der Stadt ist kein Konflikt. Natur in der Stadt kann Bereicherung sein. Genauso wie ein gestalteter Landschaftspark in nicht so urbanerem Umfeld auch kein Konflikt ist.
Nun sprechen wir noch ein bisschen über Quartiersentwicklung und den Stellenwert von Freiräumen dort. Sie haben das grüne Wohnquartier Iflandstraße umgesetzt. Was ist ein grünes Wohnquartier? Das kann man sich angucken in Berlin. Was ist das?
Das grüne Wohnquartier ist das, was ich gerade eben eigentlich versucht habe zu beschreiben, dass wir einfach versuchen, Natur und Stadt zu verbinden. Also einfach nicht krasse Gegensätze zu sehen, die sich gegenseitig verhindern, sondern zu zeigen, das kann man alles zusammen leben, wenn man es möchte und wenn man dafür offen ist und wenn man halt auch Betreiber findet, die sagen, jawohl, solche Experimente machen wir dann auch mal mit.
Und wo ist es grün? Also wenn ich da reingehe, sind die Fassaden begrünt, sind die Wege begrünt? Wie funktioniert das?
Also bei diesem Projekt ist es vordergründig darauf angekommen, so wenig wie möglich mit harten Versiegelungen zu sehen, sondern eher, wie Frau Moravec das auch gesagt hat, Versiegelungsformen zu finden, die wir auch als grün ansehen können und bezeichnen können, die versickerungstechnisch natürlich positiv sind, die Bodenversiegelung auf ein Minimum reduzieren. Ganz wichtig dann halt eben das Thema Schattenbäume, hatten wir ja vorhin auch. Also dass einfach die Lebensqualität nicht nur die kleine bunte Staude vorm Fenster ist, sondern einfach auf was Erlebbares. Ja? Also ich gehe raus und ich erlebe den Raum in der grünen Dreidimensionalität, muss man so auszudrücken.
Wie wichtig ist, dass sowas dann ein offenes Quartier ist? Also nicht eine gated community, sondern Gärten, Parkanlagen für alle irgendwie erlebbar sind, vielleicht auch fürs Umfeld?
Ich halte das für sehr wichtig, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es ist sehr wichtig, aber es muss auch, also es ist auch wieder, also wir sind schon fast wie Politiker, wir reden so drumherum, also sowohl als auch. Aber es ist so auch wichtig, dass man die direkt vor Ort mitnimmt und sagt, ihr seid eigentlich die Zuständigen, ihr guckt drauf, es ist ja quasi euer Quartier. Aber es abzuschotten führt auch immer trotz alledem auch zu weniger Akzeptanz bei den Umliegenden. Also dann, also es ist eine Mischung aus beiden, muss es sicherlich sein, um auch, ja, dann sind wir wieder bei der 30-300-Regel. Vielleicht habe ich gar nicht im Blick, dass der von da hinten mit 250 Metern auch noch da hingehen möchte, weil das eben seine nächstgelegene Grünanlage ist. Also abzuschließen halte ich für keine, also es ist keine Lösung, kann kein Maßstab sein, dass man das, um es zu schützen, irgendwie abschließt. Also das, dafür ist zu wenig Platz auch da für, also hat ja nicht jeder dann die Möglichkeit, in so eine abgeschlossene Grünanlage reinzugehen.
Sprechen wir noch über ein Projekt, was Sie realisiert haben in Rumänien, in Oradea. Das war ein Marktplatz. Es geht ja ganz viel auch um den Umbau von dem, was an Plätzen vorhanden ist. Entsiegeln, Pflaster aufreißen, grüner gestalten. Also da geht es um einen Marktplatz und das haben Sie nach dem Shared Space Prinzip neu gestaltet, wenn ich richtig informiert bin. Was ist das?
Das ist tatsächlich die vorhin schon beschriebene Überlagerung von Funktionen. Als ich das erste Mal dorthin gekommen bin, war ich auf der einen Seite beeindruckt, auch ein bisschen schockiert. Das war halt eine riesige, unstrukturierte Fläche, die teilweise als Marktplatz genutzt wurde, teilweise für kirchliche Prozessionen. Und auf der anderen Seite war es aber auch tatsächlich eine Freifläche, die von der Fahrschule genutzt wurde, um da halt eben mit den Prüflingen zu lernen. Und wir haben einfach nicht nur versucht, ich glaube, es ist uns auch gut gelungen, eine Fläche zu schaffen, ein Areal zu schaffen, das von all den umgebenden Nutzern, da ist auch noch ein sehr großes Sportanlage daneben, wirklich gemeinsam genutzt werden kann. Uns geht's um die Verzahnung, uns geht's um die Gemeinsamkeit. Einfach, dass wir nicht abgrenzen wollen, nicht sagen wollen, das ist jetzt nur ein Vorplatz von der Kirche und da wird man halt auch nur jemanden sehen, wenn die Kirche da tätig ist. Nein, das ist auch ein Wochenmarkt. Es ist gleichzeitig mit versteckten Wasserfontänen versehen, was im Sommer auch dazu führt, dass viele aus den umliegenden Quartieren dahin kommen, einfach weil da ein frischeres Mikroklima ist. Also uns geht es wirklich um das Zusammenbringen von Nutzung und damit auch das Zusammenbringen von Menschen.
Sie haben die Wasserfontänen angesprochen. Das ist ja auch ein Effekt, den man in den Städten immer mehr sieht. Solche Wasserspiele, nicht als pompöse Brunnen, sondern als kleine Fontänen. Nebelduschen in den Fußgängerzonen, wo man sich ein bisschen abkühlen kann, ein bisschen Erfrischung haben kann. Wie wichtig wird das, wenn die Sommer ja immer heißer werden?
Ich denke, das ist ein fundamentales Thema. Wir haben mit Veränderungen in dieser Welt zu tun. Da kann man zu stehen, wie man möchte. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, allein schon die Evolution zeigt das ja, sich anzupassen und mit den Dingen umgehen zu können. Das ist für mich wichtig. Mir geht es nicht darum, irgendwas zu propagieren, irgendwas schlecht zu reden oder gut zu reden, sondern ich glaube einfach, wir wollen den Menschen eine lebenswerte Umgebung schaffen. Und da gehört das auch dazu.
Frau Moravec, Nebelduschen, Trinkbrunnen als Teil von Hitzeaktionsplänen immer wichtiger?
Genau, die Trinkbrunnen hatten Sie eben noch vergessen. Ich hätte sie sonst jetzt auch ergänzt. Das ist so ein Klassiker, den man ja auch aus dem mediterranen Raum kennt. Also wer schon mal in Rom war, da gibt es sogar eine App, da kann ich die finden. Wo kann ich meine Wasserflasche kostenlos aufladen, in Anführungsstrichen, oder füllen? Das ist in Deutschland immer noch sehr schwierig, aber das wird immer wichtiger und das ist auch tatsächlich, da sind wir wieder bei den Fördermitteln oder bei den Anreizen, die von außen auch kommen. Tatsächlich, solche Dinge werden häufig auch gefördert und führen dazu, wenn die Kommunen nicht immer so gut bei Kasse, aber diese Dinge werden mit hohen Förderquoten gefördert und dann wird das auch realisiert und führt dann auch wieder dazu, dass man Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in ihrer eigenen Wohnung sich so gut vor Hitze zu schützen, dass man denen auch Räume eröffnet, wo sie dann hingehen können, wenn es wirklich heiß ist. Sei es die geöffnete Kirche, in die ich mich setzen kann, weil es kalt ist. Oder ich gehe eben irgendwo hin, wo eine Fontäne ist, weil ich das nächste Schwimmbad nicht erreichen kann. Aber meine Kinder können irgendwie da mal sich abkühlen. Und das ist eben auch ein Heidenspaß, sage ich jetzt mal. Oder eben der Trinkbrunnen. Ich bin unterwegs und kann meine Wasserflasche auffüllen, ohne dass ich gleich wieder in den nächsten Laden stürmen muss. Also es wird immer wichtiger, um auch alle mitzunehmen beim Klimawandel. Es werden ja häufig die gut Situierten, für die ist es wahrscheinlich nicht mal notwendig, sage ich jetzt mal, aber für alle Bürger, wir wollen ja für alle Bürger planen.
Wir hatten hier in einer früheren Podcast-Folge die Professorin Dr. Antje Backhaus mal zu Gast, die hat gesagt, Entsiegelung und klimagerechte Freiraumgestaltung ist die zentrale Aufgabe der heutigen Landschaftsarchitektur. Das geht eigentlich in diese Richtung dann, ne?
Genau, Entsiegelung, also früher hieß, also da sind wir wieder bei der Autostadt und bei allen möglichen, also bei der Autonation, das war immer das Nonplusultra, die große, breite Straße, damit alle gut langfahren können, der Parkplatz und alle solche Dinge, der Fußweg, auch Schulhöfe haben wir ganz häufig erlebt, da war es immer das Allerwichtigste, dass es eine große, gepflasterte Fläche gibt, damit die Schüler in der Pause dort ordentlich nicht im Matsch stehen müssen. Und dann sage ich mir immer, naja, also das kann nicht mehr die Maßgabe sein von heute, die heizen sich auf, dann gehe ich als Schüler da auch gar nicht mehr hin. Also dann reden wir lieber über kleinere Flächen, die auch notwendig sind für bestimmte Dinge, aber der Rest kann entsiegelt sein. Also das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt keine gepflasterte Fläche als Schüler. Das funktioniert auch anders. Und da sehen wir das immer wieder, dass die Entsiegelung total wichtig ist, um auch das Regenwasser aufzunehmen. Das sind immer so die großen Themen. Das hat ja dann mehrere Vorteile, sage ich jetzt mal. Also Hitze wird reduziert, Wasser wird aufgenommen, wir sparen Material. Ressourcen, die ja auch begrenzt sind. Wir können das, was vielleicht auch aufgenommen ist, auch nochmal recyceln und an anderer Stelle auf wiederverwenden. Also das hat nur Vorteile, sage ich jetzt mal. Und ja, da ist passiert viel, wirkt aber noch leider noch nicht ganz entgegen dem, dass wir trotzdem weiterhin mehr versiegeln, als wir entsiegeln. Also das wäre natürlich das Ziel, dass es sich irgendwann mal umkehrt.
Herr Ratajski, Sie hatten vorhin auch angesprochen, das Thema Recycling und das Thema Kreislaufwirtschaft, dass man eigentlich sozusagen den Gesamtlebenszyklus von Freiflächen und Plätzen auch denken muss. Setzt sich diese Erkenntnis durch?
Wir versuchen das permanent mit unseren Auftraggebern anzusprechen. Also das größte Thema ist ja damals das Thema der grauen Energie, was im Stein gebunden ist. Wir haben ja oft Betonstein, was den Boden versiegelt. Wir versuchen das permanent anzusprechen. Wir versuchen das auch konsequent umzusetzen. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Da haben wir wieder diese Trennung zwischen Errichtung und Betreiben. Aber ich sehe da eine Tendenz, die mich hoffnungsvoll stimmt.
Also Optimismus zum Schluss. Ich könnte mit Ihnen noch ganz viel sprechen über CO2-reduziertes Pflaster und Bodenbeläge, da habe ich hier stehen, schaffen wir aber nicht. Aber was wir schaffen, ist abschließend, was wünschen Sie sich als Landschaftsarchitektin, als Landschaftsarchitekt von Akteuren der Immobilienwirtschaft, von denen, die Quartiere betreiben, wenn es Bestandsquartiere sind, die auch ja mal irgendwie aufgemöbelt und neu geplant werden müssen, was die Gärten angeht, und von denjenigen, die Quartiere ab der ersten Planung denken und realisieren im Neubau?
Ich wünsche mir, dass die positive Entwicklung weitergeht. Wir wollen mal mit positiven Dingen enden. Geht in die richtige Richtung. Es sollte so weitergehen. Die Akzeptanz, also es ist in den letzten Jahren, sind die grünen Flächen nicht mehr nur noch das Beiwerk. Also da war das Gebäude fertig und dann machen wir noch so ein bisschen grün außen drumherum, so als Deko. Das ist der zentrale Wert dieser grünen Flächen. Weiter gesehen wird und auch noch mehr in den Fokus rückt. Das fände ich wunderbar, wenn das klappen könnte. Und eben auch, was Sie vorhin schon gesagt haben, mehr zu naturnahen Pflanzungen, dass das weiter Akzeptanz findet und auch alle Menschen mitgenommen werden. Also, dass für jeden etwas da ist und auch, genau, das, also für jeden. Grüne Räume für alle Menschen. Das wäre mein Wunsch.
Das ist jetzt schwer zu toppen, Herr Ratajski, aber Sie haben notgedrungen das Schlusswort.
Das ist unheimlich schwer zu toppen. Aber tatsächlich sind es bei mir eigentlich zwei Wünsche. Der erste Wunsch ist natürlich, dass in der Planung weiterhin und noch mehr der Mensch im Mittelpunkt steht. Und da zählt für mich nämlich auch, der Mensch ist Teil der Natur und deswegen sollte die Natur auch den Mensch umgeben. Plädoyer für die Landschaftsarchitektur als nutzbaren Raum und nicht nur als Showfläche. Das ist mein großer Wunsch. Und der zweite Wunsch, den ich ja nur schon mehrfach angesprochen habe, ist ganz einfach dieses ganzheitliche Denken von Projekten. Und da würde ich an der Stelle nochmal ganz gerne nochmal Danke an die Bundesstiftung Baukultur sagen unter der Führung von dem Rainer Nagel, der es auf hervorragende Weise schafft, alle Akteure von der Planung, über die Behördenseite, über die Errichter und Betreiber alle zu einem zu binden und dort eine gemeinsame Stimme zu finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir brauchen.
Und Sie sind ja auch Fördermitglied bei der Bundesstiftung Baukultur. Tatsächlich. Also haben da mit den Projekten viel zu tun und bringen die Landschaftsarchitektur zu der Aufmerksamkeit, die sie haben sollte.
Das versuchen wir.
Und damit haben wir es auch versucht zum Staffelfinale. Vielen Dank Ihnen beiden, Diana Moravec und Sascha Ratajski.
Wir danken.
Ja, Freiräume, Grünflächen, Parks und das Stadtgrün beeinflussen unser Wohlbefinden und natürlich das Stadtklima. Und das hat nicht nur mit Ökologie zu tun, sondern auch mit sozialen Fragen, mit sozialer Erreichbarkeit, Durchlässigkeit, Nachhaltigkeit. Ob als Erholungsort, Spielplatz oder Begegnungsraum, Freiflächen machen Städte und Quartier lebenswert und klimaresilient und sind eine Chance, gerade im Neubau, wo man ab der ersten Planung ja alles richtig machen kann. Mehr dazu und zu den heute besprochenen Beispielen gibt es in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der 10. Staffel von Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Danke an alle Gäste, die hier bei uns waren. Thematisch war viel dabei, von der Bodenpolitik in Wien über nachhaltige Baukultur bis hin zu technischen Innovationen, zum Beispiel wie man Wärmeenergie aus Abwasser gewinnen kann. Also wenn Sie da noch nicht alle Folgen kennen, dann holen Sie das gerne nach. Alle Folgen sind weiterhin online verfügbar und überall, wo es Podcasts gibt. Zur heutigen Folge passend darf ich zum Weiterhören empfehlen Folge 19, Ökologisch bauen, Gründächer und Fassadenbegrünung, mit der Expertin Susanne Herford vom Bundesverband Gebäudegrün, und Folge 43, Horticulture, Architektur und Pflanzen, im Interview die Architektin Almut Grüntuch-Ernst. Sie ist Professorin an der TU Braunschweig und plant richtig große Bäume in eindrucksvollen Dachgärten, die wirklich Teil der Architektur sind. Das sollten Sie also auf jeden Fall kennen. Für heute besten Dank fürs Zuhören und danke an unsere beiden Gäste Diana Moravec und Sascha Ratajski.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.